Aufnahme läuft und heute wird gepumpt. Pumpen wir heute?
Pumpen, immer.
Ja, zumindest wird heute Wissen gepumpt. Christian, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Manuel.
Willst du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christian Kuhn. Ich bin Inhaber und Gründer von Millennium Performance Training in Düsseldorf seit 2014. Strength and Conditioning Coach aus Leidenschaft und freue mich, hier heute bei Manuel zu sein.
Ja, dass du Leidenschaft hast für dein Thema, das ist offensichtlich, weil ich liebe Menschen, jetzt habe ich es quasi indirekt gesagt, ich liebe dich.
Oh, danke,
ich liebe Menschen, die eine Leidenschaft für etwas haben und uns eint etwas. Wir haben eine Leidenschaft, was Körper betrifft. Es geht jetzt nicht um Ästhetik, sondern wie wundersam so ein Körper tatsächlich sein kann, welche Potenziale so ein Körper auch entfalten kann. Und du bist quasi auch Team Gravity. Ja, mit dem, was du machst, also quasi, und das muss ich einfach nochmal so sagen, unser Körper ist die Antwort auf die Schwerkraft. Ja? Also gäbe es die Schwerkraft in der Form nicht, gäbe es wahrscheinlich auch nicht uns in der Form, in der Erscheinungsform, wie wir halt heute unterwegs sind, mit Knochen, Sehnen, Muskeln und sowas dergleichen. Das ist quasi ein Tool, um gegenüber der Schwerkraft sich behaupten zu können. Deswegen ist halt auch Kraft, beziehungsweise Krafttraining, auch elementar für uns.
Exakt.
Willst du uns da mal kurz mitnehmen, warum das eventuell so elementar ist? Weil es reicht jetzt nicht einfach zu sagen, dass Schwerkraft, obwohl das schon elementar ist, fundamental ist, ne, der Designer unseres Körpers ist, das ist immer das, was ich sehr gerne sage, sondern da schwingt ja deutlich mehr mit.
Ja, also letzten Endes hast du ja schon sehr, sehr gut vorgelegt, indem du gesagt hast, die Schwerkraft hat unseren Körper designt. Also letzten Endes wurde unser Körper in der evolutionären Entwicklung geschaffen, um sich zu bewegen in der Schwerkraft. Mhm. Gerade das ist es, was unseren Körper eben ausmacht, dass die Bewegung, für die er designt ist, ihn letzten Endes auch am Laufen hält. Also ob wir jetzt von Sehnen sprechen, ob wir jetzt von Bändern sprechen, ob wir vom Knorpel, von der Muskulatur oder vom Knochen sprechen, alle Bewegungsstrukturen, ob sie passiv oder aktiv sein mögen, profitieren von Belastung, beziehungsweise von dem richtigen Verhältnis von Be- und Entlastung.
Mhm. Das ist das Entscheidende. Ne?
Genau. Und im heutigen Alltag haben wir viel zu viel Entlastung. Mhm. Und um das eben zu kompensieren und die Belastung reinzubekommen, ist Krafttraining im heutigen Alltag die beste Möglichkeit, um das zeiteffizient und zielgerichtet in den Alltag zu integrieren und damit die Langlebigkeit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit aufzubauen, zu erhalten und gerade auch im hohen Alter zu konservieren.
Hm. Nö, das hat nichts zu sagen. Okay. Christian guckt hier aufs Handy, wir nehmen nämlich gerade mit dem Handy auf. Aber die Qualität wird trotzdem geil sein, das hoffe ich zumindest. Du hast gerade was sehr Spannendes gesagt mit dem Zusammenspiel von Belastung und Entlastung.
Ja.
Weil ich höre immer ganz oft und mittlerweile kriege ich das differenziert, ja, du musst das so und so machen, weil es ist sehr belastend. Belastend für die Knie, dies, das. Ist jetzt egal in welchem Kontext. Beziehungsweise doch, lass mal kurz im Kontext von Laufen sein.
Mhm.
Ist ja auch, ich meine, du musst mal überlegen, ne? Ein G, also eine, was heißt?
Einmal Schwerkraft.
Einmal Schwerkraft, genau. Mhm. Wirkt auf uns, wenn wir stehen. Also wenn wir keine zusätzliche Kräfte in Form von Geschwindigkeit haben. Beim Laufen sieht das schon wieder anders aus.
3- bis 7-fach, je nach Technik.
Genau, je nach Technik, je nach Geschwindigkeit, das 3- bis 7-fache deines Körpergewichtes auf einem Bein, wohlgemerkt, beim Laufen. Genau. Ne? Das ist schon crazy, muss man überlegen.
Und dann machen sich die Leute Sorgen über 50 Kilogramm Kniebeuge auf beiden Beinen, weißt du?
Damit fängt das schon mal an.
Ja.
Aber dann ist es halt schon schwierig zu sagen. Ich habe das irgendwo in irgendeinem Reel gesehen, glaube ich, weiß gar nicht mehr, hier wegen Bandscheiben und so, doch. Wir brauchen eine gewisse Belastung und ja auch Entlastung, also genau dieses Wechselspiel, um halt eben auch so eine Bandscheibe zum Beispiel zu nähren.
Zum Beispiel, Bandscheibe ist ja ein passives passive Bewegungsstruktur. Die wird nicht direkt durchblutet. Das heißt, die Bandscheibe ist letzten Endes aufgebaut wie ein Schwamm und wird durch die Gelenkflüssigkeit mit Nährstoffen versorgt. Das bedeutet, eine Kniebeuge, bei der du 100 Kilo auf deine Schultern packst, drückt die Bandscheibe aus, wie den Schwamm.
Mhm.
So, jetzt legst du dich abends hin, hast eine gute Matratze, liegst ordentlich, also nicht in einer einem übertriebenen Hohlkreuz und deine Bandscheibe kann sich entspannen und dann saugt sich der Schwamm wieder voll mit Nährstoffen. Und da haben wir ein wunderschönes Beispiel zwischen B- und Entlastung. Ne? Tagsüber den Druck draufbringen, dazu brauchst du Druck, da ist eine Kniebeuge. Krafttraining, sind wir wieder bei dem Thema, ist für den Knorpel wirklich gut, um eben den Knorpel auszudrücken und dann eben die Belastung reinzubekommen. Da reden wir auch schon wieder davon, dass die Nährstoffe zum einen da sein müssen, dass natürlich die Flüssigkeit da ist, um die Gelenkflüssigkeit entsprechend auch überhaupt produzieren zu können. Und dann muss eben auch die Entlastung kommen, um dann das entsprechende Gewebe auch wieder regenerieren zu können. Ne?
Deswegen sind wir morgens auch größer als abends.
Ja.
Exakt, perfekt. Aber worauf ich hinaus wollte, war dieses, dass wir uns nicht so wuschig machen müssen, wenn Dinge belasten oder belastend sind. Genau das brauchen wir ja. Dafür sind wir ja ausgelegt.
Ja.
Ne? Wir brauchen halt eben den Ausgleich und das ist das Entscheidende. Ja. Ne? Deswegen in dem Kontext mit dem Laufen und so, ja, wollen wir doch. Wir wollen doch jetzt nicht kraft- oder belastungsschonend laufen oder sonst was dergleichen. Ich verstehe, was gemeint ist mit einer gewissen Technik.
Ja.
Aber das Wording ist manchmal so, es impliziert so, dass wir alle so fragil sind. Aber eigentlich sind wir genau das Gegenteil.
Ja. Also ja.
Ja. Ja, was denn jetzt? Antifragil, wir sind antifragile Wesen, aber das müssen wir dementsprechend auch leben. Wir sind ja im Vorfeld vom Podcast auch noch ein bisschen spazieren gegangen. Wir haben schon mal so ein bisschen überlegt, über was wir sprechen wollen. Und dann hatte ich auch mal das ein oder andere gedroppt. Das kannst du wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser beschreiben. Zum Beispiel Muskulatur ist Immungewebe.
Ja, definitiv. Also ein Großteil des Immunsystems besteht oder wird in der Muskulatur auch produziert. Es gibt tatsächlich auch Studien, die zeigen, dass die Menge an Muskelmasse direkt mit den Überlebenschancen bei einer Krebserkrankung korreliert. Also je mehr Muskelmasse du hast, desto höher sind deine Überlebenschancen, wenn du eine Krebsdiagnose bekommst. Also da reden wir jetzt erstmal nur vom Immunsystem, von den ganzen präventiven Geschichten, von der Fallprävention, Kraft, die im Alltag, Verletzungsprävention, kommt natürlich noch oben drauf.
Also bei vor allen Dingen auch Frauen ab einem gewissen Alter, Osteoporose.
Osteoporose, da kommen wir auch wieder zum
Thema. Aber Männer haben das ja auch.
B- und Entlastung, Knochen funktioniert genauso wie die Bandscheibe.
Ja.
Gibt es auch sehr, sehr schöne Studien von Shaolin-Mönchen, die an diesen hölzernen Kriegern trainieren. Hast du vielleicht schon mal gesehen, die also wie ein Baumstamm aufgebaut mit Ästen rechts und links und da schlagen die relativ kräftig auch dagegen und durch diese permanenten Erschütterungen, die der Knochen abbekommt.
Verdichtet er sich.
Verdichtet, also erstmal beschädigt die Erschütterung der Knochen. Und das ist das gleiche wie beim Muskelkater. Die kleine Beschädigung, die im Muskel passiert, wird repariert, wird stärker repariert. Das gleiche passiert im Knochen. Entsprechend erhöht sich die Knochendichte und der Knochen wird stabiler.
Mhm.
Und das gleiche funktioniert auch beim Krafttraining. Also wenn du eine Kniebeuge machst, hast du auch einen Druck auf den Knochen. Dieser Druck regt den Knochen eben dann dazu an, Kalzium einzulagern und die Knochendichte zu erhöhen, was dann eben bei Frauen ab einem gewissen Alter, ab den Wechseljahren eben Osteoporosen oder
der Osteoporose
vorbeugt. Ja.
Super spannend. Du hast eben nochmal was gesagt, dann lass uns da mal den Kreis schließen. Unser Alltag ist eigentlich eher sehr entlastend, weil wir ja wirklich nicht wirklich viel wirklich physische Arbeit leisten müssen.
Nicht mehr, nein, genau.
Also in den meisten Fällen zumindest. Ja. Es gibt noch Berufe, wo das vielleicht noch der Fall ist.
Ja.
Aber ich glaube, das Gros da draußen hat das halt nicht mehr.
Ja.
Ne? Und dann kommen wir halt zu einem der wichtigsten Supplements. Und das ist halt eben Krafttraining. Das dürfen wir als Supplement dann betrachten. Also eigentlich etwas, was wir alle brauchen.
Sollten.
Mehr oder weniger.
Ja.
Ne? Und das war halt das, was ich sehr inspirierend fand in unserem Vorgespräch, weil ich auch immer wieder erlebe, warum auch immer, dass Krafttraining auch im Kontext des Fitnessstudios, das muss man ja nicht zwingend im Fitnessstudio machen, aber auch teilweise so einen negativen Touch hat und vielleicht auch so vorurteilsbelastend ist bei vielen oder in vielen Köpfen. Vielleicht geprägt durch sowas wie Bodybuilding, von mir aus auch alles, was so mit Schwerheben zu tun hat, aber das muss ja gar nicht der Fall sein, sondern wir machen hier etwas, was fundamental auf unsere Gesundheit einspielt, auf unser Gesundheitskonto. Du hast eben etwas gesagt, Longevity, also Langlebigkeit.
Ja.
Also eigentlich etwas, wo wir vielleicht, wenn du als Zuhörer, Zuhörerin vielleicht so ein bisschen diesen Charme hast, oh ja, Krafttraining ist eigentlich nichts für mich, mach lieber Ausdauer. Da habe ich doch auch genug Kraft, die ich nutzen muss. Ist nicht das Gleiche.
Nein.
Ne? Also wir dürfen da unsere Scheu, also ich habe es ja schon seit meinen Anfang 20ern abgelegt, was das Krafttraining betrifft, durchaus ablegen. Hast du da grundsätzliche Tipps, Oder kannst du das so unterstreichen, dass du auch das so beobachtest, dass einige Menschen so vorurteilsbelastet sind, was das Thema Krafttraining betrifft?
Definitiv, das verstehe ich aber auch sehr gut, weil es entsprechend, wie es in den Medien präsentiert wird, auch teilweise sehr abschreckend wirkt. Also gerade das klassische Bodybuilding ist eben dann doch sehr auf Ästhetik ausgerichtet oder ist nur auf Ästhetik ausgerichtet. Und das ist eben nicht das, worum es im Krafttraining geht. Also vor allem nicht im gesundheitsorientierten Krafttraining. Also im Bodybuilding geht es ja darum, so große Muskeln wie möglich zu haben. Kraft heißt aber nicht gleich großer Muskel. Ne? Also da haben wir in einem schönen Produkt, welches wir auch im Gravity Shop haben.
Flex und Fleisch.
Eine schöne Unterteilung im Flex und Fleisch, genau. Eine schöne Unterteilung der unterschiedlichen Hypertrophiearten. Also es gibt ja eine sarkoplasmatische und eine myofibrilläre Hypertrophie, also letzten Endes den Tank. Oder den Motor, um das mal mit dieser Metapher zu bezeichnen. Und ein großer Tank sorgt zwar dafür, dass erstmal viel Masse da ist, da sehen wir den klassischen Bodybuilder, aber nicht zwingend viel Kraft. Mhm. Und ein großer Motor, wie bei einem Gewichtheber zum Beispiel, erfordert eben nicht unbedingt einen großen Tank. Und das sind eben die zwei unterschiedlichen Arten der, also metaphorisch gesprochen, der unterschiedlichen Hypertrophie. Was da genau im Muskel vorgeht, könnt ihr bei Flex und Fleisch im Kurs sehen. Aber das ist letzten Endes natürlich auch ein Grund dafür, warum das in der allgemeinen Breite, wenn es darum geht, die Ästhetik in den Vordergrund zu rücken, das Krafttraining recht stupide erscheint. Mm, mm. Weil eben...
Das ist das, ne?
Ja.
Du wirkst dann so oder wirst als dümmlich abgestempelt.
Genau, ja.
Also früher war das zumindest so.
Dabei ist Krafttraining so viel vielschichtiger. Krafttraining muss auch nicht zwingend mit Hanteln passieren. Also Hanteln sind meine Wahl, weil sie messbar sind. Mhm. Ein Kilo ist immer ein Kilo, außer wir gehen auf den Mond oder den Mars. Aber hier auf der Erde ist ein Kilo immer ein Kilo. Das Ganze macht es messbar. Dadurch können wir das Ganze steuern und damit natürlich auch Progress messen und entsprechend bei Problemen gegensteuern bzw. Ziele genau ansteuern. Mhm.
Das heißt, wenn ich da so ein bisschen mich erwische, ja, das Thema Krafttraining, da habe ich noch gar keine Schnittmenge mit gehabt. Aus vielleicht diversen Gründen wegen, ich habe da meine Vorurteile, warum auch immer, das mal wirklich mal in den Schatten zu stellen und sich mal zu überwinden und mal wirklich sich mit dem Thema zumindest erstmal auseinandersetzen, weil es ist sehr, sehr spannend, was da ans Tageslicht kommt, wenn man sich dem Krafttraining, also das, was in der Muskulatur stattfindet, von mir ist auch im Knochen, hormonell und auch mit dem Gehirn passiert ja auch relativ viel, dann plötzlich mal feststellt, okay, krass, da eigentlich habe ich nur Benefits und das, was mich bis jetzt gebremst hat, war einfach nur Medien. Ne? Ich ärgere mich auch, ich bin da ganz offen, ich meine, ich komme aus der Fitnessszene und ich ärgere mich so maßlos, vielleicht hat das auch was mit meinem Alter jetzt zu tun, ich meine, ich gehe jetzt auch auf die 50 zu und ich feiere auch das Unternehmen McFit, ne? Aus wirtschaftlicher Sicht. Und ich ärgere mich, nur diese Plakate zu sehen mit diesen mit 20-jährigen Frauen und Männern, die alle gut aussehen. Und das stellt ja auch nicht in Frage, dass das irgendwie seine Berechtigung hat. Aber das ist doch nicht Fitness.
Das ist nicht Fitness.
Das ist doch nicht Fitness. Und dann hast du all die Leute, die vielleicht eher so ein bisschen diesen und dann ist egal, was dein Ziel ist, ja. Ob du jetzt abnehmen willst oder für mein Alter ein bisschen was machen möchte, die holst du ja auch noch nicht ab. Aber genau die wollen wir doch eigentlich abholen.
Ja.
Eigentlich wollen wir jeden abholen.
Das auf den Bildern ist auch nicht realistisch. Also das Ding ist halt auch, die Leute, die sich für solche Fotoshootings vorbereiten, die bereiten sich darauf vor, die sehen dann am Tag des Fotoshootings so aus und dann die nächsten 10 Wochen halt nicht mehr.
Und dann kommt ja auch noch das Potenzial des Fotografen dazu und der
Belichtung,
Postproduktion.
Also da gibt es auch wunderschöne Vergleichsfotos, wenn du im Gym stehst, oben ohne. Gehst 3 Schritte vor, spannst die Muskeln einmal an, hast Top-Down-Light und siehst völlig anders aus.
Ja, also. Ja, das ist halt so, das trägt halt nicht dazu bei, dass Menschen mit Freude ihren Körper, in Anführungsstrichen, was Gutes tun, im Kontext halt des Krafttrainings, weil wir auch ein Bild da draußen haben, was auch diese ganzen Magazine, Men's Health und so, das ist doch völlig an der Realität vorbei.
Und auch mal zu sehen, wozu der menschliche Körper überhaupt in der Lage ist, wozu er fähig ist, welche Leistungen körperlich erbringen kann. Das ist wundervoll zu sehen. Mhm. Also, und da schließe ich jeden Menschen auf der Welt mit ein, Mann, Frau, egal welchen Alters, welchen Gebrechens, es gibt immer die Möglichkeit, das Ganze zu skalieren und das Bestmögliche rauszuholen. Und da spreche ich jetzt von Leistungsfähigkeit, Performance und nicht zwingend von der Ästhetik.
Und das ist ja auch etwas, was uns gut fühlen lässt. Ne? Ja. Wenn wir wirklich einen Körper haben, der auch innerhalb der Schwerkraft sich gut behaupten kann, weil wir stark sind, weil wir einen Bewegungsapparat haben, der, und dafür sind wir ja gemacht, eigentlich ist das der Hauptgrund für unser Gehirn, unser Bewegungsapparat, das wissen auch viele nicht.
Ja.
Ne? Dass wenn wir das mal wirklich da die PS ausfahren, es fühlt sich halt einfach gut an. Ne? Mal abgesehen davon, dass das Training an sich auch sich gut anfühlen kann. Vielleicht am Anfang nicht, vielleicht weil man erstmal so gewisse Limitationen hat, das fühlt sich halt immer erstmal bescheiden an. Aber wenn der Körper einmal in seiner Kraft steht, weil du ihn auch wirklich mit dem fütterst, was er eigentlich auch evolutionär oder auch physikalisch braucht, ja, dann geht die Luzi halt. Ne? Ich erlebe es ja selber. Also Krafttraining wird niemals in meinem Training fehlen. Egal in welcher Form. Jetzt bin ich ja momentan ein bisschen Gym-addicted. Vor allem, weil ich da so einen schönen Spielplatz habe.
Also was du machst, ist alles Krafttraining, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe dich jetzt noch nicht an 5-Kilometer-Lauf machen sehen.
Nö, aber habe ich auch vor.
Hast du vor?
Ja. Ja, 10 Kilometer. Ist nicht schlimm.
Ist nicht schlimm.
Ja, aber das mache ich. Warum will ich das machen? Weil die Art und Weise, wie ich ja trainiere, ich habe mich ja so ein bisschen von dem klassischen Fitnessgedöns gelöst. Ne? Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Fitnesstraining, so wie ich das damals gemacht habe, zwingend falsch war. Nee, im Gegenteil, es war sogar zu einem sehr großen Anteil richtig. Das Problem, was ich nur hatte, durch meine Skoliose, also eine ausgeprägtere Asymmetrie im System, habe ich mit diesen ganzen bilateralen Geschichten, also Kreuzheben, Kniebeugen und so, nicht meinem System unbedingt das Beste getan. Deswegen muss ich das so ein bisschen aufdröseln. Ne? Deswegen viele reziproke Geschichten, unilaterale Geschichten. In dem Kontext, weil mich das überzeugt hat, wofür ist der Mensch eigentlich gemacht, ne? Aufrechte Wirbelsäule, wir sind eigentlich die perfekten Läufer und so. Und das Training ist dementsprechend auch angepasst. Ich habe meine Skoliose damit tatsächlich einigermaßen auffangen können. Mhm. Also nicht einigermaßen, wir sprechen in meinem Fall tatsächlich, bestätigt von sehr vielen Therapeuten da draußen, nicht mehr von der Skoliose, weil ich nicht mehr über 10 Grad Krümmung habe in der Wirbelsäule. Aber ich will halt auch wissen, bin ich jetzt auch wirklich so effizient, weil ich erinnere mich noch, wie ich mit meinen über 90 Kilo joggen war damals, das war eine Vollkatastrophe. Mhm. Ob das jetzt im Kontext des evolutionären Erbes, also Laufen und so, ob das Krafttraining, so wie ich das mache, auch sich dafür einsetzen lässt, gut. Also ob ich da auch das Gefühl habe, ich
Übertrag.
Kann leichter laufen, mhm. obwohl ich trotzdem noch eine gewisse, jetzt strebe ich ja auch wieder die über 90 Kilo an. Ja, also jetzt habe ich den Vergleich. Mit Anfang 20 war ich über 90 Kilo, mhm. konnte laufen wie ein Sack Muscheln oder Kartoffeln eher gesagt, weil ich schwer war.
Ja.
So, jetzt strebe ich das auch langsam an, es fehlt noch ein paar Kilo. Ja. Ich weiß ja, wie sich das damals angefühlt hat. Ich war halt einfach flexibel wie Eisenbahnschienen, mhm. ich gar nicht. Ne, ob das jetzt mit dem Kontext sich auch mit dem Laufen verbinden lässt, ich habe die ganz starke Vermutung auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Genau, du sagtest halt, ne, das, was ich da mache, ist überwiegend, das sehe ich auch so, das ist auch so, das ist auch mein Ziel, Krafttraining. Und du hast mich damals auch so ein bisschen inspiriert mit gewissen Supplements. Da würde ich auch ganz gerne mal drüber sprechen mit dir, weil das eine oder andere kann ich nicht ganz so gut erklären, wie du das mhm. kannst. Ich drop das immer ganz gerne mal in der Insta-Story, ja, was ich mir vor dem Training reinballer, nach dem Training. Supplements an sich bin ich so ein bisschen auch gebeutelt zu meinen, oder vor meinen 20ern habe ich mir auch alles reingepfiffen, was ging. Ja, also oral und nichts mit Steroiden, das mhm. möchte ich dazu sagen. Ja, aber keine Ahnung, Whey und heute gibt es noch ganz viele andere Sachen, Isoclear und so, das kenne ich alles gar nicht.
Ist auch Whey.
Ja. Ja. Aber ansonsten versuche ich tatsächlich das mit den Supplements, zumindest gibt es keine Eiweißpulver bei mir. Ich weiß, mhm. du bist da anders. Ich kann es einfach nur nicht mehr riechen und schmecken. Das ist für mich eine Katastrophe.
Kann ich dir natürlich auch gute empfehlen, die auch lecker schmecken.
Ja, okay, dann ist es was anderes. Ich sträube mich tatsächlich, aber ist ja erstmal gar nicht schlimm.
Ist nicht notwendig.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, ich könnte wahrscheinlich nochmal das eine oder andere gut machen, aber darum geht es gar nicht. So, dann lass uns mal beleuchten, weil das ist nämlich auch das, was die Zuhörerschaft so interessiert, was ich mir da reinpfeife, warum ich mir das reinpfeife, ob es überhaupt Sinn ergibt und vielleicht können wir das eine oder andere auch relativieren im Kontext, wenn es funktioniert oder auch nicht, weil da hattest du nämlich eben was ganz Schönes gesagt.
Und
das
Zeitpunkt.
Zeitpunkt, ja. Weil wir uns da alle so wuschig machen. Es gibt gewisse Dinge, die nehme ich tatsächlich vor dem Training aus einem ganz bestimmten Grund. Fangen wir mal mit Zucker an.
Ja.
Warum knalle ich mir Zucker rein? Und zwar den räudigsten, also Glucose.
Also du meinst jetzt Haribo, ne?
Haribos, ich bin ja jetzt mal ganz transparent. Ich bin, was Zucker betrifft, also ich habe tatsächlich wieder Haushaltszucker hier, aber auch nur wegen einer Person, die in einem Kaffee Zucker braucht. Ich persönlich brauche keinen Zucker.
Mhm.
Ich bin, was Zucker betrifft, sehr marginal unterwegs, außer vor und nach dem Training. Vor dem Training bin ich ganz offen, knalle ich mir so eine Dose Monster rein. Mhm. Und zwar nicht, ich bin total allergisch gegen diese, und ich mag das auch wirklich nicht. Also schmeckt technisch nicht und mein Körper reagiert darauf auch. Mir wird schlecht.
Mit dem Süßstoff
meinst du? Noko-Kacke und so. Kannst du mich mit jagen. Ne? Ich weiß, das Team da draußen ist auch sehr gespalten. Süßstoff, Zucker. Ich knalle lieber das rein, womit der Körper was anfangen kann. Ja. Beziehungsweise auch ganz bewusst zu wissen Zeiten rein, weil ich weiß, was der Körper damit macht. Ne? Das heißt, vor dem Training ein Monster, schmeckt mir auch nach dem Training ungefähr eine Drittelpackung, wenn ich es hinkriege, Gummibärchen, sodass ich eine Packung Gummibärchen in der Woche habe. Vor dem Training ein Monster. Kannst du uns erklären, warum das so interessant sein kann? Für den einen oder anderen?
Glykogenspeicher natürlich. Also zum einen, wenn du Zucker zuführst, beginnt die ATP-Produktion, also die Produktion von Adenosintriphosphat, was letzten Endes die Energiequelle ist, die im menschlichen, die einzige Energiequelle ist, die im menschlichen Körper und in allem Leben auf dem ganzen Planeten existiert.
Ist das so? Ja. Bei ATP? Echt? Ja.
Also egal welche Form des Energieträgers, ob du jetzt Kohlenhydrate, Fette oder eben Protein nimmst, welches letztendlich auch in eine Art von Kohlenhydrat umgewandelt wird, wird im Körper umgewandelt in ATP, in das Adenosintriphosphat. Und das ist letzten Endes für die Wärme bzw. Die Bewegungsproduktion dann verantwortlich. Und die Produktion von ATP beginnt wenige Minuten, nachdem der Zucker aufgenommen wurde bereits.
Aber warte, wenn ich jetzt in der Leistung bin, Sprinter zum Beispiel,
ja,
die profitieren doch direkt eigentlich von der vom ATP. Weil die können jetzt zum Beispiel mit einer also Fett sowieso nicht, Fettstoffwechsel und Kohlenhydrate, dafür ist die Belastung auch.
Nee, Kohlenhydrate doch. Also Fast-Twitch-Muskelfasern, das ist so die schnell zuckenden Muskelfasern, welche gerade beim Sprint oder beim Krafttraining beansprucht werden, können nur, oder können nicht nur, aber verbrennen vorwiegend Zucker.
Aber wie ist es bei einem Sprint, wenn ich jetzt nicht gerade Usain Bolt bin, der 9, sowieso läuft, sagen wir mal 10 Sekunden, die ersten 2, 3, 4 bis 6 Sekunden ist doch eigentlich nur Nutzung des ATPs.
Ja.
Danach schalte ich auf Zucker.
Ja.
Okay. Was sagtest du aber jetzt gerade mit dem in wenigen Minuten oder nach wenigen Minuten beginnt die Produktion von ATP?
Ja, ist der Blutzucker, ist der Zucker vom Mund über den Darm, Blut an der Muskelzelle und stellt Energie direkt zur Verfügung.
Mhm. Das heißt, es wird quasi recycelt. Also im Sinne von
direkt produziert.
Direkt produziert. Aber recycelt meine ich, wenn wir ATP dann benutzen, wird es ja reduziert, ne, in ADP
plus Phosphat
oder Diphosphat.
Genau. Ja.
Und dann wird das quasi, aber das hilft vielleicht, da hilft vielleicht was anderes, ne? Das Kreatin.
Das ist das
Kreatin. Das wieder relativ schnell
wiederherzustellen. Das ist wieder eine andere Geschichte,
genau. Okay, dann lass uns da gleich drauf eingehen. Aber du hast jetzt eben was Wichtiges gesagt, weil das war auch der Grund, warum ich das im Kopf hatte. Mitunter, wo haben wir Glykogen gespeichert? Also Muskelzucker?
Ja.
In der Muskulatur selber?
Und in der Leber.
Und in der Leber. So, das heißt, wenn ich jetzt nochmal von extern nachkippe, dann habe ich das nochmal zusätzlich im Blut. Das heißt, es könnte meine Leistungsfähigkeit im Kontext des Trainings, wenn ich jetzt nicht gerade Grundlagenausdauer mache, super interessant sein.
Ist es definitiv interessant, aus zwei Aspekten. Zum einen die Energieproduktion und zum anderen fürs Nervensystem. Grundsätzlich wird das Nervensystem, welches ja letzten Endes der Ursprung der Kraft ist. Also Kraft entsteht nicht in der Muskulatur, sondern im Gehirn. Je nachdem, wie stark der elektrische Reiz ist, welchen das Gehirn an den Muskel schickt. Und wenn der Körper in einem Zustand ist, in dem er genügend Energie zur Verfügung hat, dann wird dein Gehirn immer einen stärkeren Reiz abgeben, weil es weiß, okay, wir haben gerade genügend Energie, wir müssen nicht sparen.
Bam.
Bam, volle Power.
Ja. Gehirn braucht 20-30% deiner Energie.
Und es kann nur Zucker verbrennen. Das kommt noch dazu. Es kann kein Fett verbrennen.
Das heißt, eigentlich mache ich alles richtig.
Ja.
Und ich bin auch sofort in diesem Sympathikoton, was ich auch im Training möchte, also in diesem erregten Zustand. Ich will ja ballern. Ne? Ich hatte jetzt gerade noch eine Sache im Kopf.
Ob die Banane besser wäre jetzt?
Nee. Ja, dazu kannst du natürlich auch was sagen. Also ich hau mir ganz bewusst halt eben den Zucker rein, den der Körper glykogentechnisch auch, also den am nächsten ist. Dem am nächsten ist. Glykogen, ja. Glucose. Vom Gedankengang her eigentlich ganz gut, oder?
Ist perfekt. Also ich nutze 50 Gramm Haribo Inter- bzw. Post-Workout, je nachdem, was für ein Workout ich habe.
Ja.
Ich habe ein schönes, breites Spektrum an unterschiedlichsten Haribo-Sortimenten bei mir im Gym. ich mache wirklich. Es sind aber 50 Gramm. Ich wiege das ab. Das sind meine 50 Gramm Gummibärchen, die ich dann teilweise schon Intra-Workout, teilweise Post-Workout, nicht Pre-Workout nehme. Und dann kommt halt auch gerne mal die Frage auf, warum nimmst du nicht eine Banane? Eine Banane ist nice, Banane funktioniert auch, Banane liefert auch Zucker. Aber ich persönlich finde eine Banane einfach nicht so geil. Esse ich mir lieber mein Haribo. Und zusätzlich ist es auch der Fall, dass es gerade, wenn du es zum Training nimmst, direkt wieder verbrannt wird. Also ja, 50 Gramm halt, ne? Haribo liefern 200 Kalorien. Bei einem Workout, wenn du ordentlich trainierst, hast du 300, 400 Kalorien wegtrainiert. Das spricht, der Zucker verpufft. Und sämtliche negativen Effekte des Zuckers sind gehen gegen null in dem Moment, wo wir uns
Insulinresistenz und so
ja, wo wir uns in einem Defizit befinden. Und rund ums Training rum befinden wir uns kalorientechnisch definitiv in einem Defizit. Völlig anders sieht's aus, wenn ich mir das Ganze abends auf der Couch in Stillstand reinpfeife.
Und das ist das. Der Zeitpunkt ist das Entscheidende. Was ich ganz spannend finde, das war mir nicht klar, weil ich eine Zeit lang auch jetzt meinen Blutzucker getrackt habe. Und ich habe mich gewundert, warum der morgens manchmal ein bisschen höher ist als normal, also mein nüchtern Blutzucker. Ja. Und dann habe ich zum Beispiel gelesen, je nachdem, wie viel Stress du morgens hast.
Ja, klar.
Der Körper schüttet Glykogen aus der Leber, aus der Muskulatur
ins Blut. Nein, aus der Muskulatur nicht. Das aus der Leber kann abgegeben werden, kann ins Blut. Das, was in der im Muskel drin ist, bleibt im Muskel. Das kann nicht wieder ins Blut.
Aber das fand ich ganz spannend. Warum macht der Körper das? Du hast irgendwie eine Form von
Leistungsfähigkeit.
Ne?
Also der Cortisolspiegel, welcher ja auch messbar ist, der ist morgens am höchsten. Cortisol erhöht Glucagon. Glucagon ist ein Hormon, welches den Blutzuckerspiegel erhöht. Eben entsprechend die Glykogenausschüttung aus der Leber fördert. Das heißt, wenn morgens der Stress hoch ist, schüttet der Körper oder setzt der Körper mehr Blutzucker Zucker aus der Leber ins Blut frei.
Und das fand ich so crazy, dass der Körper schon gewisse Automatismen hat, Zucker ins Blut reinzuspülen, im Kontext, jetzt muss ich gerade irgendwie leistungsfähig sein, warum auch immer. Ja. Kann natürlich auch Gedanken fokussiert sein, manchmal so Stress, scheiße Termine und zack, dann bin ich schon an. Ja. Das fand ich aber crazy, ne? Das heißt, zu einem gewissen Zeitpunkt ist das mit dem Zucker eigentlich perfekt. Ich muss einmal kurz eine Warnung aussprechen. Ich glaube, das ist auch richtig. Und zwar diese ganze vegane Geschichte. Dieses vegane, Weingummizeug. Da ist nämlich ganz viel Glukosesirup drin.
In dem Fall jetzt auch nicht schlimm.
Ist das nicht schlimm? Weil also ich dachte, Glukose geht wieder über die Leber.
Im ersten Zug ist erstmal Zucker. Also es gibt natürlich unterschiedliche Zuckerarten, aber das ist jetzt, würde ich erstmal außen vor lassen. Minimale Unterschiede ist aber jetzt in dem Kontext, gerade wenn es ums Training drumherum geht, erstmal zweitrangig.
Okay, dann lass uns mal kurz reingehen in die anderen Dinge. Und mit einer Sache hast du mich auf jeden Fall inspiriert, das war das Thema Citrullin. Und ich hau mir noch im Kontext von dem Pre-Workout, also was ich mir vor dem Training reinpfeife, neben meinem Monster, hau ich mal halt eben Glutamin rein. Was habe ich gerade gesagt? Citrullin, OPC, Vitamin C.
Ja.
Vielleicht können wir das mal kurz zerpflücken. Macht das überhaupt Sinn? Warum mache ich das Ganze? Warum zum Beispiel hast du mir damals... Und Salz, ganz wichtig. Fangen wir mal direkt mit Salz an. Warum ist Salz vor dem Training vielleicht sehr, sehr interessant?
Also wenn wir jetzt gerade vom Natriumchlorid sprechen, Salz ist jetzt ein Überbegriff für unterschiedlichste Mineralienformen. In dem Kontext ist aber das Natriumchlorid natürlich für die für den Blutdruck relevant. Ein höherer Salzgehalt sorgt dafür, dass die Nieren da mehr Wasser einbehalten, um die Verdünnung des Salzgehaltes wieder zu dem Blut wieder zu gewährleisten, was entsprechend mitunter auch zu einem erhöhten Blutdruck führt und damit die Blutversorgung in der Muskulatur verbessert.
Ah, okay, das ist natürlich interessant. Okay, das ist natürlich noch geiler. Okay, mal abgesehen davon, dass es auch elektrolyttechnisch interessant ist.
Für die Nerven. Aber ja, ne? Ja. Muskelkontraktion, ganz wichtig, genau.
Das heißt, vor dem Training, ich hau mir da ungefähr so einen halben Teelöffel, das ist jetzt hier ein Stollensalz, eine Natursohle rein. Schmeckt auch mega geil, muss ich dazu sagen, zusammen mit meinem Pre-Workout-Gedöns, manchmal auch Zitronenwasser haben wir auch hier stehen. Warum das Citrullin?
Citrullin, also L-Citrullin, grundsätzlich
ist
eine Aminosäure, genau. Nutze ich auch als Pre-Workout zusammen mit L-Arginin. Hat den Effekt, also L-Citrullin ist tatsächlich der Precursor von L-Arginin. L-Arginin ist eine weitere Aminosäure, die wirken gefäßerweiternd. Entsprechend sorgt das auch dafür, dass die Durchblutung in der Muskulatur besser wird. Entsprechend die Nährstoffversorgung, der Abtransport von Stoffwechselendprodukten, von Laktat, die Zufuhr von Sauerstoff. Natürlich auch, wenn die Adern in der Lunge aufgehen, ist die Sauerstoffaufnahme auch besser.
Guck mal,
super. Kommt auch schon wieder mit dazu. Also dahingehend wirken L-Citrullin, beziehungsweise das L-Citrullin, was du jetzt nimmst, und L-Arginin, welches ja aus L-Citrullin entsteht, auch dahingehend besser auf die Nährstoffversorgung oder Intra-Workout-Regeneration des Muskels.
Weißt du, wo ich das schon mal gehört habe, auch diese Empfehlung mit dem Citrullin und L-Arginin?
Nein.
Urologie. Weißt du, warum?
Nein. Ich kann es mir denken, aber jetzt bin ich gespannt zu hören.
Es hat wohl eine ähnliche, wahrscheinlich nicht so eine starke Wirkung wie dieses ganze Zeug, was im Viagra und so drin ist. Wegen dieser
Gefäßerweiterung. Ja, das kann ich dir sagen.
Gefäßerweiterung.
Das kann ich dir sagen.
Ne, weil was passiert beim irrigierten Penis?
Gefäßerweiterung.
Genau.
Ja, genau.
Das ist halt crazy. Eigentlich lockert sich etwas. Und dann kann Blut einströmen. Und deswegen kann das eventuell auch... Kann ich
definitiv empfehlen. 15 Gramm L-Citrullin.
Gut,
in Anführungsstrichen Pre-Workout.
Ja.
Werden dir helfen, deine Standhaftigkeit zu verbessern.
Also, wenn das für dich irgendwie interessant sein mag, check das mal ab. Fand ich total interessant.
Ja.
Es geht hier um eine Durchblutung. Wir wollen die Durchblutung jetzt in der Muskulatur haben. Für eine bessere Leistungsfähigkeit. Auf Zellebene natürlich. Auch mega, mega interessant. Auch das mit der Atmung mega interessant. Aber vielleicht auch... Wenn man jetzt nicht Bock hat, sich da das Viagra reinzuballern, ja, weil am Ende des Tages jedes Medikament belastet halt eben die Nieren. Das muss man halt einfach wissen. Ne? Apropos Medikament, was ich damals auch mal eine Zeit lang gemacht habe, ist Aspirin. Hey, so eine halbe Aspirin vor dem Training reingeschmissen in meinen Anfang 20ern.
Ja.
War mit Sicherheit nicht schlau, aber ich habe halt auch gemerkt, boah, das ist durchblutungstechnisch nochmal eine ganz andere Liga. Heute nehme ich OPC dafür.
Hm. Ja,
OPC ist so ein Traubenkernextrakt, ein Bitterstoff, ein Antioxidant. Das soll eine ähnliche Wirkung haben. Mir tut es extrem gut. Das ist auch der Grund, warum ich quasi das mit im Pre-Workout drin habe, um quasi das Salz und das Citrullin mit zu katalysieren.
Hm. Ja.
Eine Warnung muss ich aber aussprechen. Wenn du nichts gegessen hast oder zu wenig getrunken hast, durch die Bitterstoffe, kann es sein, dass du... dass hier schlecht wird, dass du dich übergeben musst. Ne, weil die Bitterstoffe, die da drin sind, wenn es sehr hoch konzentriert ist, ist schon eine Keule. Ne? Vitamin C, hast du da auch eine Idee?
Wozu? Inwiefern?
Vor dem Training?
Würde ich jetzt nicht unbedingt vor dem Training empfehlen. Ist natürlich hinsichtlich des Immunsystems großartig, für die Darmgesundheit großartig, hat aber jetzt keinen direkten Effekt auf dein Training.
Eine Sache habe ich gehört, ich habe es allerdings nie wirklich recherchiert, dass Vitamin C auch aktivierend ist.
Worauf?
Ob, das weiß ich nicht. So nervensystemtechnisch, das weiß ich aber nicht.
Wäre mir neu.
Kann so. Was ich aber gemacht habe, du hast eine Sache schon direkt genannt, weil ich bin ganz offen, das Einzige, was ich sonst wirklich regelmäßig nehme, ist D3.
Mhm.
Ja. Und gewisse Dinge balle ich halt vor dem Training, weil da habe ich eben meinen Cocktail, unter anderem das Vitamin C und Glutamin. Das mache ich aber nur deshalb, weil ich dann keinen Bock habe, noch irgendwie zweimal am Tag, dreimal am Tag mir irgendwas reinzupfeifen. Deswegen zum Beispiel auch Glutamin. Ich habe dich gefragt, ergibt das Sinn vor dem Training? Du hast gesagt, es ergibt auf jeden Fall nicht Sinn.
Ja, ist nicht kontraproduktiv.
Ja.
Ja.
Ich nehme das Ganze tatsächlich in Verbindung mit Vitamin C für den Darm. Magst du uns da mal kurz mitnehmen, warum das da interessant sein könnte, auch in der Koppelung?
Vitamin C und Glutamin zu kombinieren. Ja. Also Glutamin ist ja grundsätzlich mit 20% schon mal die am häufigsten im Körper vorkommende Aminosäure. Die Darmschleimhaut, welche ja die Fläche von einem Fußballfeld hat, wird alle 3 Tage neu regeneriert. Also grundsätzlich ist die Turnover-Zeit von Schleimhaut, ob das jetzt die Darmschleimhaut, die Mundschleimhaut, die Nasenschleimhaut sein mag, bei 3 Tagen. Sprich, die wird einmal komplett umgebaut. Jede einzelne Zelle wird innerhalb von 3 Tagen erneuert. Das kann man sich vorstellen, genau, was die Größe eines Fußballfeldes an Schleimhaut, an Ressourcen benötigt, um alle 3 Tage einmal komplett umgebaut zu werden. 20% der Ressourcen, die dafür benötigt würden, stellt das Glutamin dar. In dem Moment, wo du natürlich jetzt Glutamin lieferst, stellst du damit schon mal ein Fünftel dessen zur Verfügung, was dein Darm braucht, um eine funktionierende Barriere gegenüber dem, was im Darm letzten Endes drin ist, zu haben. Weil das, was im Darm drin ist, ist noch nicht im Körper. Mhm. Das ist eine Röhre, die geht durch den Körper durch und nur das, was in den Körper rein soll, wird dann halt auch vom Darm ins Blut aufgenommen. Mhm. Und wenn die Darmschleimhaut beschädigt ist, können eben auch Stoffe, die im Darm sind und nicht ins Blut sollen, dort
reinkommen. So wie Gigat.
Ja.
Warum das Vitamin C in der Kombination?
Vitamin C wirkt zum einen natürlich antioxidativ und antibakteriell. Also es gibt durchaus viele Studien, die sowohl zeigen, dass die orale als auch die intravenöse Gabe von Vitamin C die Darmgesundheit verbessert.
Übrigens auch super interessant für Bindegewebe, ne? Vitamin C.
Also fürs komplette Immunsystem, also nicht nur fürs Bindegewebe, für den Nervensystem, die Muskulatur, alles. Vitamin C ist ein...
Wie viel empfiehlst du da pro Tag? Oder pro Woche?
Pro Tag? 5 Gramm würde ich sagen.
Ja, also ich knall mir ungefähr tatsächlich 4 bis 5 Gramm immer vor dem Training rein. Ne? Mit, was ist das? 5 Gramm Glutamin.
Kannst auf 20 gehen.
Ja? Easy. Ja, dann mache ich 2 Teelöffel rein. aber das war der Hauptgrund tatsächlich, dass ich gesagt habe, fürs Training ist es jetzt erstmal irrelevant. Aber ich kombiniere das mit meinem Pre-Workout, dann habe ich das quasi alles in einem Sack. Und wenn es jetzt nicht unbedingt schädlich ist, umso besser.
Ja, also schädlich ist es sowieso nicht.
Also kontraproduktiv.
Das kontraproduktiv zum Training, genau.
Schädlich, das ist ein völlig blöder Begriff. Ja. Danke, dass du mich nochmal gebremst hast. Ja. Aber das erklärt dann vielleicht auch so, weil die Leute natürlich immer fragen, warum machst du das denn vor dem Training?
Wann ist denn der beste Zeitpunkt dafür? Ne? Weil der beste Zeitpunkt ist der für dich am besten funktioniert.
Ja, genau, das ist das halt. Ja. Ne? Und ich bin da ganz offen, ist Bequemlichkeit.
Ja, genau.
So habe ich einmal am Tag vor dem Training, ich trainiere 3-mal die Woche, habe ich dann gewisse Dinge weg, fertig. Ne? Aber da haben wir zumindest schon mal Zucker geklärt, vor dem Training zumindest. Warum nach dem Training?
Warum nach dem Training?
Ja, also weil nach dem Training kommen bei mir die Gummibärchen.
Ja, Glykogenspeicher sind natürlich leer. Also zum einen die Glykogenspeicher wieder zu erhöhen. Du trinkst also jetzt keinen Shake, ne?
Nein, also den im Muskel und in der Leber gespeicherten Zucker, den habe ich ja bei so einem intensiven Training vorrangig angegangen, statt Fett oder sowas.
Ja.
Und das will ich quasi wieder aufpumpen, also wieder auffüllen, so gesagt.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich das größte anabole Fenster nach dem Training.
Ja, oder? Also das anabole Fenster gibt es außerordentlich unterschiedliche Studienlagen zu. Grundsätzlich ja, es ist natürlich so, dass die Durchblutung nach dem Training erhöht ist. Punkt. Erhöhte Durchblutung, bessere Nährstoffzufuhr. Anaboles Fenster jetzt erstmal hin oder her.
Aber der Körper versucht ja das, was er quasi für das Training genutzt hat, ich will nicht sagen geopfert hat, relativ schnell wieder aufzufüllen. Und da ist, glaube ich, der Zucker noch relevanter als das Eiweiß, das Protein. Zumindest in erster Linie.
Ja.
Aha, guck mal. Das heißt, es macht durchaus mehr Sinn, direkt nach dem Training sich den Zucker reinzupfeifen, als den Eiweißshake.
Zumindest
der Mehrkomponenten-Eiweiß-Kram.
Ja, solange Mehrkomponenten-Eiweiß sowieso völliger Quatsch. Also das ist eine andere Geschichte. Also Mehrkomponenten-Eiweiß nach dem Training kannst du auch gleich lassen. Jetzt mal ganz ehrlich.
Geil. Das ist dieser Klassiker gewesen, als ich damals im Fitnessstudio gearbeitet habe.
Ja, da hast du super biologische Wertigkeit.
Ja, genau.
Quatsch. Ich meine, also ganz ehrlich, wenn du deine 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu dir nimmst, dann brauchst du auch keinen Mehrkomponenten-Eiweiß nach dem Training zu dir nehmen. Also worum es geht, ist es, dass es schnell verfügbar ist. Dann macht so ein Isoclear zum Beispiel Sinn. Ein Whey macht Sinn. Aber ein Mehrkomponenten-Eiweiß, wenn du dann noch ein Casein drin hast, was eine Aufnahmedauer von 7 Stunden hat, kannst du schenken. Aber um nochmal auf den Zucker zurückzukommen, solange du deine 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu dir nimmst, also die Gesamtmenge an Eiweiß pro Tag stimmt, ist der Zucker deutlich wichtiger. Wenn wir jetzt in einen Punkt kommen, wo dein Protein eventuell nicht am Tag da ist, wo es sein soll, dann macht das anabole Fenster bzw. die Zufuhr eines Proteinshakes direkt nach dem Training schon wieder deutlich mehr.
Du hast eben was gesagt von 50 Gramm Zucker. Was war das jetzt? Pre oder
Post-Workout?
Post,
teilweise Intra-Workout.
Woran misst du das? Also wie viel Gramm Zucker pro Kilo Körpergewicht? Oder wie kommst du auf die 50 Gramm?
Es gibt auch da Möglichkeiten, das Ganze zu berechnen, je nachdem natürlich, welches Trainingsziel du hast. Mit 50 Gramm decke ich erstmal 200 Kalorien ab, was etwa die Hälfte dessen ist, was ich im Training verbrauche.
Und wir brauchen uns auch keine Sorgen machen für die ganzen Menschen da draußen, die irgendwie Angst haben, so Thema, ja, da werde ich aber dick oder sonst was dergleichen oder das kommt nicht da an, wo es ankommt. Völliger Nonsens. Ja. Ne? Der Körper saugt sich das regelrecht in die Leber und in die...
Das geht nicht ins Fett, nein.
Ja. Okay, da muss man wahrscheinlich experimentieren, wie viel man sich da reinpfeifen soll. Kreatin vielleicht noch? Habe ich hier noch stehen?
Kreatin, du nimmst dein Kreatin Pre-Workout. Also zum Kreatin, da können wir auch noch mal zu dem Punkt letzten Endes ein bisschen ausholen. Also ich hatte letztens auch einen Coach bei mir sitzen, der mich mal gefragt hat, so du, ich nehme meine 5 Gramm Kreatin jeden Tag. Ich vergesse das aber immer wieder. Was ist denn die beste Möglichkeit, um das zu machen? Wie machst du das denn? Und dann habe ich ihm gesagt, so, ich persönlich trainiere 3-mal die Woche. Ich packe ins Post-Workout 15 Gramm Kreatin mit rein, Kreatinmonohydrat. Und damit habe ich dementsprechend meine 45 Gramm pro Woche. Wenn du jetzt deine 5 Gramm pro Tag nimmst, bist du bei 35 Gramm. Ja, Studienlage sagt, du kriegst die effizienteste, schnellste Sättigung, also 100% Sättigung des Kreatinphosphatspeichers in der Muskulatur hin, wenn du jeden Tag 5 Gramm supplementierst. Entsprechend ist eine Supplementierung von 15 Gramm hinsichtlich der Effizienz dessen, was du zu dir nimmst, minimal schlechter. Mhm. Wenn ich aber dafür mehr zu mir nehme, komme ich letzten Endes auch bei einer 100%igen Sättigung raus. Ne?
Das heißt, ich darf mir auch überlegen, was ist für mich am praktikabelsten. So wie ich das halt mache, vor dem Training alles rein.
Ja.
Auch wenn es vielleicht interessanter wäre, nach dem Training das eine oder andere zu platzieren.
Ja, nur weil es jetzt in einem Labor super funktioniert hat, in einer Laborumgebung, dass du eine 100%ige Sättigung bei minimaler Nutzung hinbekommst. Also die 10 Gramm, die du dann pro Woche zu dir zusätzlich an Kreatin zu dir nimmst, werden dich nicht arm machen. Das ist der einzige Faktor, dass du halt letztendlich mehr Kreatin brauchst, um den gleichen Effekt zu erhalten. Wenn es aber dann dazu führt, dass du es tatsächlich umsetzt, die Umsetzbarkeit, das Ganze zu realisieren, ist ja letztendlich das, was dafür sorgt, dass es funktioniert. Mhm. Na, und wenn es für dich halt einfach besser funktioniert, das um dein Training herumzunehmen, weil du dann sowieso in der Küche bist, deine Supplements, dein Shake zubereitest.
Das ist das.
Eben.
Und wir dürfen da entspannter
sein. Viel zeiteffizienter ist, dann mach es genau so. Weil was nicht funktioniert, ist den besten theoretischen Weg zu nehmen, den du nicht umsetzen kannst. Weil das ist nicht der beste Weg, wenn du ihn nicht umsetzen kannst.
Ja. Mega spannend. Also das finde ich gut, dass wir das oder dass du das nochmal so platziert hast. Kreatin ist übrigens auch für das Gehirn super interessant. Nach neuesten Studien habe ich gesehen von Professor Dr. Lieberman. Nicht Lieberman, Huberman. Entschuldigung, Lieberman ist jemand anderes. Genau, dann haben wir jetzt so ein bisschen das Thema, warum ich was mir reinpfeife vor dem Training und nach dem Training. Hashtag Zucker. Wir haben nochmal ganz kurz das Thema Kraft angesprochen, was ich super wichtig finde. Oder wir. Deswegen nochmal der Hinweis, checkt nochmal den Kurs ab, Flex und Fleisch. Den werden wir auf jeden Fall nochmal updaten.
Das wird richtig gut. Da habe ich, glaube ich, da kommt noch eine, kommen noch 3 weitere Phasen dazu. Aktuell ist ja von meinem Teil.
Ja,
also okay. Ist ja jetzt eine Trainingsphase dabei. Und also der ganze Spaß beginnt ja erst, wenn wir das Ganze auf mehrere Phasen ausblenden, die aufeinander aufbauen. Das ist ja, wir haben jetzt gerade das Fundament dort stehen und ein mehrstöckiges Gebilde zu bauen, das ist ja erst das, wo der ganze Spaß beginnt. Also letzten Endes das Ganze aufeinander aufzubauen und damit die Kraft bzw. die Funktionalität, die Performance, die Leistungsfähigkeit erst richtig zu steigern.
Und vor allem das Verständnis, was bedeutet Motor, also myofibrilläre Hypertrophie, also Muskelaufbau, und halt eben das, was du eben mit Tank beschrieben hast, das ist ein enormer Unterschied. Ne? Und wie wir das so ein bisschen steuern können, das ist ein fließender Prozess, das hast du ja auch im Kurs gesagt. Das finde ich super geil. Da kommen jetzt noch ein paar Phasen mehr dazu. Ich habe quasi noch so ein bisschen meinen Trainingsansatz mit transportiert, ja, was ich eben meinte mit diesem bisschen mehr Reziprok und. Das kann für den einen auch interessant sein, für den einen oder anderen. Das zu kombinieren eben auch.
Das ist halt das, was ich so geil finde bei uns, Manuel. Ne?
Wir können kombinieren.
Diese Kombination, das ist so großartig.
Ja. Ja. Ja, deswegen haben wir uns auch lieben gelernt. Auch, weil du kommst aus einem ganz anderen Lager als ich, beziehungsweise andersrum, und trotzdem haben wir verstanden, boah, wir können uns einander so ergänzen.
Ja.
Das ist halt geil, ne?
Ja.
Ja. Statt rumzuhaten. Vielleicht noch eine Sache, weil das fand ich geil. Du hast mir eben was von Eddie Hall gezeigt.
Ja.
Also, ist ein Strongman. Ja. So richtige World's Kampfmaschine.
Strongest Man, erster Mensch, der Raw 500 Kilogramm gehoben hat. Ja.
Und was hat der gebrochen?
Ja, CrossFit World Record.
Gehen wir mal ganz kurz da rein, weil das finde ich ganz geil und dann machen wir heute einen Abschluss.
Also ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, wie das Workout war. Ich glaube, es waren 30 Snatches auf Zeit mit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 60 oder 70 Kilo. Da werden mir die Crossfitter auf dem Weg helfen, aber darum geht es jetzt gar nicht. Sondern darum, dass das Gewicht, welches Eddie Hall in dem Workout bewegt hat, für ihn von der prozentualen Belastung her so gering ist, dass es keine Kraftanstrengung, sondern eine Ausdaueranstrengung für ihn ist. Also wenn er 500 Kilo heben kann, dann sind 60 Kilo für ihn 16% seiner Gesamtbelastung.
Hm. Und deswegen hat er da so...
Krafttraining mal auskennen, dann fängt Krafttraining ab 60%, je nach Studienlage teilweise auch 40, sagen dann wieder andere. Mit 16% sind wir in jedem Fall drunter, sind wir auf jeden Fall nicht mehr im Kraftbereich. Das heißt, die 60 Kilo, selbst wenn es jetzt 70 Kilo waren, für ihn zu bewegen, war eine leichte Ausdauerübung. Das ist, als ob wir beide aufs Laufband gehen und locker joggen.
Und das finde ich halt bemerkenswert. Also ich finde es spannend, wenn Menschen das können. Ne? 500 Kilo heben braucht man nicht. Aber es ist schon krass, dass der Mensch das kann. Und dann haben wir so einen lebenden Beweis, ne, durch Eddie Hall. Was ich aber so geil finde, du hast dann halt eben so eine Sportart wie CrossFit, wo schon echt Turbo, vor allen Dingen bei den Eliten, Turbo-Raketen dabei sind. Und dann kommt so ein Eddie Hall an, der sieht aus wie eine Christbaumkugel.
Ja.
Ja, und flext die einfach weg, weil er quasi in einem Bereich sehr, sehr gut ist. Ne? Myofibrilläre Kraft, also Hypertrophie,
ja.
Also Kraft. Und damit mit diesem, weil er sich darauf spezialisiert hat, flext er da einfach alles weg.
Ja.
Wird jetzt wahrscheinlich nicht der schnellste Läufer sein.
Also man muss ganz, ganz klar sagen, Eddie Hall ist mit Sicherheit ein katastrophaler Crossfitter. Also mit CrossFit ist ja deutlich, deutlich vielschichtiger und breiter aufgestellt als jetzt nur Snatches. Ne? In diesem einen Workout, das eben sehr kraftlastig ist, ist eben jemand, der eine unglaublich große Kraft hat, absolut im Vorteil gegen jemand, der im CrossFit im Allgemeinen sehr gut ist, weil dieser Crossfitter eben sehr breit aufgestellt ist. Ne? Wenn du jetzt Eddie Hall Burpees und Boxjump-Overs machen lässt,
mit der Abkacken.
Brauchen wir nicht drüber reden. Aber in einer Spezialisierung, wie du schon gerade gesagt hast, zeigt das eben sehr, sehr gut, dass Kraft bzw. Maximalkraft Ausdauer überlegen ist.
Mhm.
Im Allgemeinen. Wenn wir jetzt wieder in eine Spezialisierung reingehen, ganz andere Geschichte.
Mhm. Dann schließen wir das hier mit ab. Guckt euch das mal an. Checkt euch bitte oder checkt nochmal den Kurs ab, wenn er für euch interessant ist. Ich behaupte, der ist interessant. Vor allen Dingen für alle Coaches da draußen. Er ist für euch Pflicht. Und dann würde ich sagen, falls ihr Fragen habt, meldet euch. Entweder beim Christian direkt.
Sehr gerne.
Wie nennst du dich nochmal?
Millennium Performance.
Millennium Performance. Packen wir aber auch hier unten in die Shownotes rein. Ansonsten, wenn ihr mich nochmal durchlöchern wollt, was das genau für Dinge sind oder Marken sind, die ich mir reinpfeife, lasst es mich wissen. Ansonsten reingehauen. Ciao.
Tschüss.